NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Wir reden heute über etwas, was jeder kennt. Und man kann sogar so weit gehen, es gehört zum Leben. Und manchmal wünschen wir uns, es möge es nicht geben oder es möge ganz schnell verschwinden. Wir reden heute Abend über Angst und das heißt, wir fragen, wie kann man Angst eigentlich überwinden oder besser gesagt, wie kann man mit ihr leben, mit diesem Gefühl der inneren Unruhe oder gar dieser Panik. Nun kann ich mir denken, wenn Sie sagen, wir wollen über Angst reden, darüber mögen Sie nicht reden. Vielleicht ist es so, dass über Angst reden gleich wiederum Angst auslöst. Aber vielleicht sind wir heute Abend alle ein bisschen mutiger und können über unsere Ängste reden, ob kleine, ob große, ob alltägliche oder ungewöhnliche. Erzählen Sie uns mal von Ihren Ängsten, was Sie dagegen tun und ob Sie sie vielleicht sogar wegbekommen. 08000 441777.
Ich habe eine Freundin, mit der bin ich nach Australien geflogen. Das war furchtbar, weil die Flugangst hatte. Heulattacken, Schreianfälle und viel Schlafen danach.
Wasser bei Nacht, also sehen, Meer. Wenn ich nicht sehe, was unter mir ist, dann werde ich schon nervös. Mit Freunden waren wir schon mal an Seen, wenn es halt dann dunkel war, alle sind reingesprungen, ich gehe da nicht rein.
Ich habe in meiner Klasse ein Mädchen und die muss anfangen zu weinen, wenn sie einen Bunsenbrenner anzünden muss. Und da weigert sie sich auch gegen, also das macht sie nicht. Sie hat Angst, weil da so unkontrolliert diese Flamme rauskommt aus dem Bunsenbrenner.
Bei mir kenne ich sowas, aber ich weiß nicht, ob das nun Ängste sind. Höchst unangenehm, dass sich die Haare aufstellen, also an Armen und überall. Das ist bei Spinnen, also ich versuche eigentlich mich zu beruhigen. Viel kann ich da eigentlich nicht machen, habe ich gemerkt.
Man fliegt mit dem Flieger und okay, das Ding kann irgendwo sofort runterfallen, aber man schaltet es dann irgendwo aus. Dass ich mir sage, ich habe es nicht in der Hand und versuche mich von dieser Angst dann nicht leiten zu lassen oder einschränken zu lassen. Nicht, dass es einen dann beeinflusst, weil dann dürfte ich gar nicht mehr aus dem Haus gehen.
Ich kenne nur jemanden, der Schiss vom Autofahren hat. Also mit seinen Eltern kann er Auto fahren, aber sobald er mit meinem Bruder oder so Auto fährt, dann fängt er direkt an zu heulen. Therapie und so hat auch alles gar nichts genützt.
Angst vor großen Flächen mit vielen Menschen zum Beispiel, Angst vor Fahrstühlen, also vor zu großer Enge, Angst vor Kommunikation mit fremden Menschen. Das sind alles so, finde ich, moderne Ängste, die Menschen früher, glaube ich, nicht so hatten.
Moderne Ängste. Silvia Buckel sammelte Momente der Ängste und wir reden heute Abend in der Redezeit genau darüber. Wir reden über Angst, über die kleinen Ängste, über die großen Ängste und auch über Angst, die ganz krank macht. Wie kann man diese Ängste überwinden? Und seien Sie mal mutig, erzählen Sie mal von Ihren Ängsten. 08000 441777. Dr. Bernhard Ohsen, Sie sind Chefarzt in der medizinisch-psychosomatischen Schönklinik in Bad Bramstedt. Wir haben eben diese Umfrage gehört. Ja. Sind das aus Ihrer therapeutischen Sicht die klassischen Ängste oder sind das harmlose Ängste?
Ich fand, das war eine Mischung aus ganz normalen Ängsten, die jeder irgendwo kennt. Wenn einem was unheimlich ist, dann hat man Angst. Das ist auch gut so, weil es einem vor gefährlichen Situationen bewahrt. Mhm. Aber es gibt eben auch andere Ängste, kam Platzangst drin vor und so weiter, die dann über das normale Maß übersteigern und die man dann als krankheitswertig ansehen kann.
Nehmen wir mal kurz die Flugangst, die womöglich jeder kennt. Ist das für Sie krankheitswertig oder ist das eine Macke?
Das kommt jetzt darauf an, wie ausgeprägt diese Angst ist und wie sehr sie dadurch eingeschränkt sind. Wenn jetzt jemand wenig fliegen muss, dann kommt er vielleicht damit ganz gut zurecht. Aber wenn jemand viel fliegen muss und deshalb sozusagen dann anfängt, Beruhigungsmittel zu nehmen und möglicherweise in eine Abhängigkeit gerät oder wenn er vom Flug abspringt, weil er zu viel Angst hat. Also wenn das eine Angst ist, die unkontrollierbar wird und die ihn in seinem alltäglichen Leben sehr stark behindert, dann ist es behandlungsbedürftig.
Mhm. Unser Toningenieur hat gerade ein bisschen Angst, weil das Mikrofon bei Ihnen sehr nah am Mund ist. Können Sie es ein bisschen runterbiegen? Nicht so, so weit, so, ein bisschen wieder höher. So, okay. Wie beim Piloten. Jetzt brauchen wir keine Angst mehr haben und der Ton ist gut. Prima. Zu Gast bei uns ist Nicolas Müller. Er ist ehemaliger Sänger der Band Jupiter Jones. Und wenn Ihnen der Name jetzt nichts sagt, Nicolas Müller, helfen wir Ihnen musikalisch auf die Sprünge.
Still, dass jeder von uns wusste, dass sie ist. Für immer und ein Leben. Und es war so still, dass jeder von uns ahnte, hierfür gibt's kein Wort, das jemals das Gefühl beschreibt.
Still, ein Titel von Nicolas Müller. Guten Abend, Herr Müller.
Schönen guten Abend.
Wie lange ist das her?
Das müsste 2011, 2012 gewesen sein, ja.
Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Ich bin mal eben wieder tot. Wie lernte ich mit Angst zu leben? Dieser Titel hat etwas mit der Geschichte des Todes Ihrer Mutter zu tun.
Und ich habe Unter anderem, ja.
Ja, und ich habe gelesen, dass nach der Beerdigung Ihrer Mutter Sie die erste Panikattacke hatten. Wie hat sich die geäußert?
In einer Todesahnung, daher auch der Titel. Also es waren, die Symptome waren Kaltschweißigkeit, Herzrasen, mein Blutdruck fühlte sich unheimlich hoch an. Meine Sinne waren alle so geschärft, dass sie halt schon wieder total verwuschen quasi. Mhm. Also ich konnte nichts mehr auseinanderhalten.
Kannten Sie das Gefühl vorher schon mal oder war das für Sie völlig neu?
Ich kannte das Gefühl vorher schon mal und ich glaube, dass jeder das Gefühl kennt, nur nicht in dieser Ausprägung und in dieser Ausdehnung. Wenn man mal irgendwie kurz vorm Treppensturz steht, weil man gestolpert ist und diese Schrecksekunde, die dann geschieht, wenn man die auf so eine Dreiviertelstunde dehnt, dann hat man ungefähr ein Bild von dem, was mir da widerfahren ist, ja.
Eine Dreiviertelstunde Panikattacke. Herr Osen, was passiert da im Körper?
Also im Körper werden alle Energien mobilisiert, die den Körper in die Lage setzen soll, den Menschen in die Lage setzen sollen, eine unmittelbar drohende Gefahr zu beseitigen. Und wenn man sich vorstellt, was man da für Energie braucht, um zum Beispiel jetzt ganz schnell weglaufen zu können oder sich auch ganz schnell verteidigen zu müssen, und die Situation ist möglicherweise lebensbedrohlich, dann kann man sich vorstellen, dass der Körper alles in Bewegung setzt, um diese Situation zu meistern.
Nun war bei Herrn Müller aber nichts Bedrohliches. Wo kam es her?
Genau, das ist der Punkt, auf den ich auch eingehen wollte. Sie sagten ja, es war der nahende Tod. Und ich glaube, es ist auch deshalb so empfunden worden, weil eben keine reale Situation da ist, die man so interpretieren kann, dass man weiß, jetzt weiß ich, wovor ich Angst habe. Also wenn eine wirklich gefährliche Situation ist, dann weiß ich, warum mein Körper so reagiert. Wenn aber die Situation gar nicht da ist, dann müssen Sie ja eine andere Interpretation dafür finden. Und dann entsteht die Interpretation, da muss jetzt was in meinem Körper sein, was mich dem Tod nahe bringt.
Dieses war ja nicht die einzige Panikattacke. Man muss sagen, das hat sich bei Ihnen, Herr Müller, dann dramatisch zugespitzt. Wie ging das weiter? Ja.
Zunächst bin ich mal durch alle schulmedizinischen, somatischen Instanzen gegangen und es musste natürlich abgeklärt werden, ob da irgendwas in meinem Körper falsch ist.
Haben Sie das bereits nach dieser einmaligen Attacke gemacht oder was ist passiert, dass Sie gesagt haben, ich brauche jetzt Hilfe?
Nee, das war quasi die Ad-hoc-Reaktion auf das, was in mir vorging. Also der Körper wurde gescannt durch verschiedene Disziplinen und es wurde aber nichts gefunden. Und dann bin ich so ein bisschen in so einen Kreislauf geraten, da ich mich auch damit gar nicht auskannte, warum auch, wenn man nie damit in Berührung geraten ist. Am Ende lief es darauf hinaus, dass tatsächlich die Hausärztin, eine sehr junge, gerade frisch praktizierende Ärztin in meinem kleinen Heimatdorf, meinte, naja, ist doch klar, sie haben es mit der Angst zu tun. Meine Großmutter ist kurz vorher gestorben, meine Mutter ist dann gestorben und für sie war das irgendwie klar.
Welche Auswirkungen hatten dann folgende Panikattacken auf ihr Leben?
Och, das changiert von einem unangenehmen Zustand bis hin zu totaler Unfähigkeit am normalen, am sozialen Leben teilzuhaben. Also ich bin gegen Ende 20 nochmal zu meinem Vater gezogen, um mich quasi von ihm betreuen zu lassen. Der musste für mich einkaufen, der musste Behördengänge für mich erledigen, weil ich so gut wie gelähmt war, beziehungsweise so beschleunigt in all meinen
Körperfunktion?
Körperfunktion, ja. Und auch in all den, also die ganzen Sensationen mal außen vor gelassen. Mein ganzes Leben war irgendwo beschleunigt und gleichzeitig gelähmt.
Nun sind Sie Musiker, man kann auch sagen, Sie sind eine Rampensau. Ja, Sie stehen vorne auf der Bühne.
Das könnte man, wenn ich eine wäre. Ich bin eher der Introvertierte, aber ja.
Aber Sie müssen. Also
richtig, genau.
Welche Auswirkungen hatte das denn auf Ihr Dasein als Musiker?
Zunächst war das beinahe absurd, weil ich in Situationen, in denen andere Menschen, glaube ich, eine totale Ausnahmesituation wahrnehmen, also sprich, wir stehen vor zigtausenden Menschen und machen Musik, die würden da wahrscheinlich total durchdrehen. Für mich war das die Komfortzone. Unter der Woche war ich quasi nicht fähig, die einfachsten Aufgaben zu übernehmen. Am Wochenende, wenn wir Konzerte gespielt haben, war ich so viel Rampensau, wie ich sein konnte. Das habe ich mehrfach versucht, auseinander zu klabüsern, warum das so geschehen ist. Natürlich war es einmal das Endorphin durch die Musik, aber auf der anderen Seite hätte es mir eigentlich mehr Angst machen müssen.
Herr Osen, Sie als Mediziner in der Runde, das ist doch eigentlich widersprüchlich. Normale Menschen würden sagen, ich kriege totale Angst, wenn ich auf einer Bühne stehe, da stehen Tausende von Menschen. Da geht es aber Herr Müller gut, aber zu Hause beim Papa, da traut er sich nicht aus der Wohnung. Haben Sie eine Erklärung?
Ja, also ich denke, das auf der Bühne stehen, das ist was Sie gekannt haben. Das ist sozusagen Ihr Zuhause gewesen in gewisser Hinsicht. Und natürlich ist man da auch sehr abgelenkt. Man ist damit beschäftigt, was man zu tun hat. Man ist in Kontakt mit dem Publikum und die Wahrnehmung ist mehr nach außen gelenkt. Während in der Zeit, wo man dann vielleicht zu Hause ist oder so, dann geht die Wahrnehmung wieder mehr nach innen und dann registriert man irgendwelche Körpersignale, die man in der Ablenkung gar nicht merkt. Und dann fängt dieser Teufelskreis wieder an, sich Gedanken zu machen, Mensch, ist das jetzt was Gefährliches? Bedeutet das jetzt, dass ich einen Herzinfarkt kriege oder dass irgendwas anderes Lebensbedrohliches in meinem Körper sich abspielt? Deshalb, und das ist das Paradoxe, schildern viele oder nicht viele, aber doch immer wieder auch Panikpatienten, dass sie die erste Panikattacke im Urlaub bekommen haben.
Ja.
Also wenn Sie dann im Dauerstress sind und so, sind Sie so beschäftigt, dass Sie gar nicht merken, wie Sie unter Stress stehen und dann fahren Sie in Urlaub und dann ist plötzlich nichts mehr zu tun und dann geht die Wahrnehmung nach innen und dann gibt es die erste Panikattacke, weil man nicht mehr interpretieren kann, warum man innerlich so aufgeregt ist.
Bevor wir die Musikerbühne verlassen, würde ich Sie noch gerne fragen, Herr Müller, was haben denn Ihre Bandmitglieder gesagt, dass Sie in der Woche so abgetaucht waren?
Die haben da stets Verständnis gehabt, allerdings muss man auch wissen, dass das... Also gerade die, oder in meiner Wahrnehmung, die Angst und die Panik halt eine Erkrankung ist, die unheimlich viel Co-Erkrankung und Co-Abhängigkeit mit sich bringt. Und das hat natürlich alle mürbe gemacht. Vor allen Dingen waren wir eine Band, oder die Band Jupiter Jones gibt es ja auch noch, nur halt ohne mich. Wir waren eine Band, die in einer Zeit erfolgreich war, in der andere Bands wie Unkraut aus dem Boden gesprossen sind. Und dementsprechend ist es natürlich eine Aufgabe, da irgendwie, man pokert mit der eigenen Existenz über die Befindlichkeiten oder das Empfinden und die Gesundheit eines anderen Menschen.
Wann haben Sie beschlossen, ich steige da aus?
Als ich es für nicht mehr verantwortlich hielt. Es war schon schwierig vorher und dann gab es eine Probewoche vor unserer nächsten Tour, eine groß angelegte Tour, bei der ich schon ständig, also wirklich, ich war in desolatem Zustand. Ich musste die Hälfte der Zeit auf dem Boden liegen, um diesen Kontakt zu spüren, musste quasi geerdet sein. Er musste häufig den Raum verlassen und habe das so ein bisschen maskiert, damit sich die anderen keine Sorgen machen. Was meine Therapeutin irgendwann sehr passend, ich weiß nicht, ob das ein gängiger Terminus ist, Herr Olsen, aber sie nannte es pathologischen Altruismus. Also die Tatsache, dass ich stets bemüht war, immer allen alles recht zu machen und dabei aber in Wirklichkeit den größten Fehler begangen habe, den ich begehen konnte, nämlich so lange zu warten, bis es zu spät war.
Ich habe gelesen, man hat sogar anderen Menschen, die Ihnen nahestehen, zum Beispiel Ihrer Frau, gesagt, sie möge dann, wenn es Ihnen so schlecht geht, keinen Arzt und keinen Notarzt und keinen Krankenwagen rufen.
Genau.
Warum nicht?
Naja, weil die Angst ist ja was Erlerntes. Und auch wenn es nicht bewusst erlernt ist, aber und korrigieren Sie mich bitte zu jeder Zeit, aber sagen wir es mal so, die Angst ist ein Gewohnheitstier. Mhm. Und wenn man stets kontrolliert ist und stets Monitore die Vitalfunktion wiedergeben, dann wägt man sich natürlich in Sicherheit, weil man ja sieht, was passiert.
Man lebt weiter sozusagen.
Genau, ja. Mhm. Und ich hatte, also es gab Momente, in denen war ich versucht, mir auf eBay ein EKG-Gerät zu ersteigern, auch wenn ich nicht die geringste Ahnung habe, wie man EKG liest, aber...
Zwei Begriffe müssen wir klären, Herr Osen, Sie als Arzt in der Runde. Wann sprechen Sie, wenn es um Angst geht, von Krankheit?
Immer dann, wenn die Angst häufiger als normal, wobei normal hatten wir ja vorhin schon kurz definiert, auftritt und wenn sie ausgeprägter ist, übersteigert ist und wenn die Betroffenen dann das Gefühl haben, nicht mehr die Kontrolle zu haben. Also sie können mit der Angst einfach nicht mehr umgehen. Sie können sich nicht mehr runterregulieren. Mhm. Das ist der eine Punkt.
Kurze Nachfrage, was sind denn die körperlichen Symptome, wenn Sie sagen, die können sich nicht mehr runterregulieren? Können Sie das als Arzt beschreiben?
Genau, also vieles von dem, was Herr Müller vorhin eben schon beschrieben hat, das ist Herzrasen, Atemnot, Schwindelgefühle, Kribbeln in den Händen, massive innere Anspannung, innere Unruhe. Das sind so typische Anzeichen von Angst und das kann sich eben extrem bis hin zur Panik steigern, dass die Menschen überhaupt nicht mehr wissen, was mit ihnen los ist und nicht mehr vernünftig denken können und dann das Gefühl haben, ich kann es nicht mehr kontrollieren.
Herr Müller hat gesagt, Angst sei etwas Erlerntes. Heißt das, es schlummert irgendwo in der Biografie eines Menschen so eine Angstzelle, die dann irgendwann mal angetriggert wird, wie Sie das sagen würden?
Also würde ich es jetzt nicht sagen, aber man muss sich das so vorstellen, dass im Gehirn so ein Angstnetzwerk existiert. Das ist sehr komplex und in verschiedenen Stellen kann das beeinflusst werden. Dieses Angstnetzwerk entscheidet oder wertet aus, welche Situation wirklich gefährlich ist. Und das kann übersensibel sein, das kann genetische Ursachen haben, dass eine erhöhte Sensibilität in diesem Angstnetzwerk herrscht. Es können aber auch andere Faktoren dort eingreifen an verschiedenen Stellen und den Informationsprozess stören. Und da können zum Beispiel auch erlernte biografische Muster eine Rolle spielen, dass man gelernt hat, dass die Welt gefährlich ist und die Eltern zum Beispiel entweder überprotektiv waren, also überfürsorglich sich gekümmert haben und vermittelt haben, Vorsicht, die Welt ist gefährlich. Und dann kommen in der Regel noch aktuelle Belastungsfaktoren dazu, wie eben beschrieben der Tod zum Beispiel der Mutter oder der Großmutter, die dann das System überfordern, dass es dann zum Ausbruch der Angsterkrankung kommt oder der Panikattacke.
Herr Müller, Sie haben sich therapeutische Hilfe gesucht. Sind Sie sich ein wenig auf die Spur gekommen, was in Ihrem Kopf, womöglich in Ihrer Biografie dafür gesorgt hat, dass Sie plötzlich diese Attacken bekommen haben?
Absolut, ja. Ja. Also das ist auch der Moment, in dem ich an dem ich im Buch ganz klar trenne. Es gab einmal, wie gesagt, natürlich dieses Trauma für mich, der Tod der Mutter, der Tod der Großmutter in kurzer Zeit. Ich bin auch Hypochonder, war ich vorher schon und das ist natürlich, das hat die ganze Sache befeuert. Es gibt aber durchaus auch Episoden in meiner Biografie, obwohl ich eine tolle Jugend und eine tolle Kindheit hatte und fantastische Eltern und eine tolle Familie. Es gibt durchaus Momente in meiner Biografie, die ganze Sache noch verstärkt haben, ja, oder vielleicht wachgerufen haben.
Wir reden heute Abend in der Redezeit über Angst und Sie hören, wir haben jemanden im Studio, der das wirklich, ja, man muss schon sagen, dramatisch erlebt hat und wir haben einen Arzt, der uns erklären kann, woher rührt die Angst und was man womöglich dagegen tun kann. 0800 441 777. Anna Habich aus Lübeck. Guten Abend, Frau Habich.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben das Wort, mutig wie Sie sind.
Ja, also zunächst einmal finde ich sehr interessant, was wir hören können über diese Panikattacken. Ich kann mich daran erinnern, aus einer großen Distanz, aber es war so, dass ich vor 10 Jahren eine Zeit hatte, wo ich auch nach einem großen Zusammenbruch halt, der aber von außen kam, zeitweilig wieder mit meinen Kindern zu meiner Mutter gezogen war und dann nicht mehr in der Lage war, das Haus zu verlassen. Also wenn ich irgendwie rausgegangen bin, besonders beim Einkaufen, wenn es darum ging, dass ich irgendwie Geld ausgeben musste, hatte ich das so Sinn war, plötzlich wie einen Schlag auf den Kopf bekam, Herzrasen, Schweißausbrüche, Schluckbeschwerden, eingeschlafene Hände. So, das hat mich zuerst ziemlich geflasht. Ich wusste nicht, was ist los, was ist da mit mir eigentlich Sache. Nun ist es so, ich hatte die Situation, dass ich immer der Starke sein musste konnte auch nicht weiter drüber reden und habe dann ja mich selbst auf den Weg gemacht, zu gucken, was ist mit mir los.
Wie sah der Weg aus?
Ja, ich habe erstmal gegoogelt. Ich habe erstmal mit mir selbst gesprochen, dass ich dachte, was ist jetzt mit dir los? Was ist eigentlich Sache bei dir? Denn durch, muss ich sagen, ging es mir sehr gut. Das kam wirklich aus...
Die Telefonleitung ist etwas brüchig. Ja. Können Sie uns erzählen, wie es Ihnen heute geht?
Heute geht es mir sehr gut. Also das darf mich zum Glück völlig befreien. Also ich kann sagen, seit 10 Jahren.
Wir haben eine schlechte Leitung. Ich versuche noch eine Frage mit der Antwort. Vielleicht verstehen wir Sie. Wie haben Sie das geschafft, sich selber aus den, ich nenne das mal Sumpf zu ziehen?
Ja, ich habe wirklich versucht, von einer Distanz auszusehen. Nachdem ich dann diese Symptome wirklich im Internet Attacke wirklich identifiziert hatte, dachte ich, okay, also eine Panikattacke tritt mich auch nicht unter. Und dann mit einer Distanz. Gut. Dann wirklich gesagt, okay,
Frau Abich, seien Sie mir nicht böse, die Leitung ist sehr knusprig und wird oft unterbrochen, aber wir haben das verstanden und ich würde es gerne nochmal in eine Frage formulieren. Herr Osen, was wir da gehört haben, da hat eine Frau Panikattacken, googelt, findet die Symptome und sagt sie, ich war immer stark, ich schaffe das auch alleine. Kann man das alleine schaffen?
Ja, man kann es zum Teil alleine schaffen, wenn es wirklich eine isolierte Situation ist, wo man erstmals eine Panikattacke hat in einer sehr aufgeladenen Situation, wo jemand sehr stark unter Stress steht und dann sehr schnell eine Erklärung dafür findet, dann kann man unter Umständen auch schnell gegensteuern. Wenn sich das aber ausweitet und immer mehr Panikattacken auftreten, dann ist es in der Regel schon notwendig, dass man sich auch professionelle Unterstützung sucht. Das muss nicht oft eine langwierige Therapie sein. Da helfen manchmal auch schon schnelle, kurze Erstinterventionen.
Sie haben eben einen Begriff benutzt, da werde ich stutzig, Sie haben, da kann man gegensteuern. Heißt es, dass man Angst eigentlich nicht wegbekommt, so wie eine Entzündung oder einen Schnupfen?
Nein, das ist ja auch nicht sinnvoll, Angst wegzubekommen, sondern es geht darum, sie in den richtig einzuordnen, dass man weiß, warum jetzt diese Phänomene im Körper auftreten und sie richtig interpretiert und sich dann anders mit den Ängsten auseinandersetzen kann, als dass man, wenn man gar nicht weiß, was jetzt eigentlich los ist.
Herr Müller, hatten Sie Situationen, als Sie noch diese Krankheit Angst hatten? Würden Sie sagen, Sie sind gesund? Fällt mir dabei ein?
Ich finde, gesund ist gerade im Kontext Angst ein sehr, 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 sehr diffuser Begriff, weil es ein unglaublich wichtiger Urinstinkt ist. Also wenn gesund bedeutet, dass ich keine Panikattacken mehr habe, dann bin ich nicht gesund. Und wieder passiert das schon nochmal.
Ja.
Bedeutet gesund, dass ich die aber nicht als Niederlage, sondern halt eben als Stolpern wahrnehme, dann bin ich durchaus gesund. Ja.
Hatten Sie während Ihrer existenziell bedrohlichen Phase eine Sehnsucht danach, das möge jetzt bitte ganz schnell weggehen?
Stets und ständig, allerdings nicht auf eine, also ich war nie suizidal, auch wenn ich schon Menschen an die Angst verloren habe, der Punkt ist ja, man hat ja zu viel Angst, sich was anzutun, weil man Angst davor hat, dass was passieren könnte.
Sie haben Ihr Buch betitelt, ich bin mal eben wieder tot.
Ja, richtig, weil jede Panikattacke für mich eine Ahnung vom Tod hatte. Und da ich in meinen Hochzeiten tatsächlich bis zu 3 Panikattacken am Tag hatte, das ist eine Seltenheit, keine, mit der ich mich irgendwie profilieren möchte, aber über 10 Jahre gestreckt hatte ich weit über 1000 Panikattacken. Gehen wir einfach mal davon aus.
Ich fantasiere das mal, ich frage Sie mal als Mediziner, wie lange machen Gefäße sowas mit, Herzkreislauf und so weiter?
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil in der Regel ist es so, dass Angst sich auch erschöpft. Also der Körper kann nicht 24 Stunden rund um die Uhr immer auf Hochtouren Angst haben. Irgendwann wird sich der Körper erschöpfen.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, genau, ja. Gott sei Dank, kann man nur sagen, genau. Aber meistens, das Problem bei den Angststörungen, das ist das, was Sie gesagt haben, man möchte so schnell wie möglich das loswerden. Das ist ja auch verständlich, weil es sich so unglaublich unangenehm anfühlt. Und dann möchte man so schnell wie möglich loswerden und dann sucht man irgendeine schnelle Lösung. Man geht aus der Situation raus oder man macht irgendwas, damit es sofort aufhört. Und das ist dann das, was lerntheoretisch die Angst wieder aufrechterhält, weil man dann nicht mehr die Erfahrung macht, dass sie auch von selbst wieder abnimmt. Sondern man gewöhnt sich daran, dass man durch ein schnelles Mittel, und das kann dann in dem Fall auch das EKG sein, das man dann geschrieben bekommt, das beruhigt sofort. Und das ist lerntheoretisch gesehen eine Belohnung. Und Belohnung macht das Verhalten, hält es aufrecht oder verstärkt es sogar.
Mhm. Welche Rolle spielen Medikamente oder gar Alkohol und Drogen in dem Zusammenhang? Ich will darunter kommen.
Das ist eine ganz gefährliche Situation, weil das natürlich ist auch nachvollziehbar, dass man dann gerne zum schnellen Mittel greift. Und das führt aber häufig dazu, dass dann eine Abhängigkeitserkrankung entsteht, zusätzlich durch Alkohol oder Beruhigungsmittel.
Holger Eibe aus Ahrensböck. Guten Abend, Herr Eibe.
Ja, guten Abend. Ich grüße Sie.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, ich würde gerne mit Ihnen und den Zuhörern meine Erfahrung mit Angst und mit der Bewältigung von Angst sozusagen teilen. Mhm. Es ist so, dass ich mich vor, ich weiß nicht genau, vielleicht vor 10, 12 Jahren, weil ich selber in einer sehr, depressiven Lebensphase gewesen bin und ganz stark mit Ängsten zu tun hatte, habe ich angefangen, sozusagen auch Empfehlungen von Bekannten von mir mit meinen Ängsten zu arbeiten. Das heißt, ich habe alternative Heilweisen in Anspruch genommen, insbesondere die Psychokinesiologie. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt von Ihnen.
Sagen Sie uns kurz, was man da macht.
Es ist so, dass davon ausgegangen wird, oder dass ich selber auch erlebe, dass unser Körpersystem sozusagen sowas wie ein eigenes Bewusstsein hat und dass man mit einem Muskeltest abfragen kann, bestimmte Überzeugungen, die wir sozusagen gewonnen haben, die womöglich nicht stimmen und die teilweise mit auch traumatischen Erlebnissen in der Vergangenheit zu tun haben.
Gut, Kinesiologie, wir lassen das mal als Therapiemethode stehen. Hat es geholfen?
Das hat mir sehr geholfen. Mhm. Also ich nutze das auch noch, wenn ich es brauche, gelegentlich. Ich hatte eine Phase, wo ich sehr intensiv damit gearbeitet habe und es gibt ein sehr beeindruckendes Erlebnis, was ich gerne teilen würde. Es war so, dass ich durch eine damalige Partnerschaft, die auch, sei mal, relativ unglücklich oder mit Konflikten sozusagen beladen war, die ich damals gelebt habe. Und da durch diese Konflikte bin ich an eine Todesangst gekommen. Ich wusste, dass die also völlig irrational war. Die passte gar nicht zu der Situation dazu. Es war ja nichts lebensbedrohlich, aber ich habe diese lebensbedrohliche Angst empfunden. So, und ich bin da zu meiner Therapeutin, zu meiner Begleiterin dann gegangen. Und die hat also wie üblich erstmal habe ich mich auf eine Liege gelegt. Und sie hat mir also die Akupressurpunkte massiert, die also speziell auch für Ängste zuständig sind. So aus der traditionellen chinesischen Medizin kennt man das ja auch, oder aus der Akupunktur, dass man bestimmte Körperpunkte hat, die also für bestimmte Aktivitäten im Körper auch verantwortlich sind oder für bestimmte Organe. Und sie hat mir also diesen Punkt für Ängste dort massiert und ich bin dadurch mehr sozusagen in diese Angst hineingekommen. Sie ist ein bisschen stärker geworden und sie hat mich dann ermutigt, sozusagen mich in die Angst hineinfallen zu lassen, also zu benennen, wovor ich Angst habe. Und das war wirklich so ein Gefühl, wie sie Gefiertheit werden oder so etwas. Und das stimmte aber irgendwie so noch nicht. Und dann plötzlich sprach ich aus, die Angst zerrissen zu werden. Und dann schrie es aus mir heraus. Ich hatte also wirklich gefühlt ein, zwei Minuten, dass ich intensiv aus mir heraus geschrien habe, obwohl ich dabei bei vollem Bewusstsein war, mich beobachtet habe und also als ob ich mich selbst geschrien hätte. Mhm. Danach kam ganz tiefe Trauer, dann nochmal so ein Todesschrei, nochmal tiefe Trauer und dann ebbte das ab und irgendwas hatte sich entladen und mir ging es also wieder besser. Ich fühlte mich zwar ermattet und erschöpft, aber irgendwie war etwas Bedrohliches sozusagen einfach aus mir verschwunden und wir guckten uns dann an, meine Therapeutin und ich, und ich bin definitiv in meinem Leben noch nie zerrissen worden, so, und bin dann einfach mit diesen Fragezeichen nach Hause gefahren im Auto und habe überlegt, was kann denn das sein, bitte? Und dann fiel mir ein, dass mein Großvater, der Vater meiner Mutter, im Zweiten Weltkrieg durch eine Luftmine zerrissen worden ist. Und dessen Todesängste habe ich bei mir getragen.
Lassen Sie uns das mal eben beleuchten, Herr Eibe, Herr Osen, wenn Sie das hören. Wir wollen heute Abend nicht über therapeutische Methoden sprechen, da gibt es ja sehr viele. Aber ist es nachvollziehbar, was Herr Eibe sagt, dass er durch eine therapeutische Methode an das herankommt, was Sie ja vorhin auch beschrieben haben, nämlich einen Abschnitt in der Lebensbiografie, die plötzlich auftaucht, auch wenn sie über eine Generation weitergeht? Ist sowas möglich?
Ja, da gibt es, zumindest im Traumabereich, gibt es tatsächlich auch Forschungsarbeiten, die zeigen, dass es transgenerationale Dinge gibt. Die
also dort Übertragungen.
Übertragungen über mehrere Generationen. Bei schweren Traumata ist das möglich. Ob es jetzt tatsächlich so konkret möglich ist, dass dieses Gefühl, was die Person, der Großvater oder so, erlebt hat, in der Person direkt weitererlebt, da würde ich durchaus Zweifel anmelden. Ich denke, ich bin ja Schulmediziner und da gibt es Leitlinien, wo man die ganze Forschungsliteratur durchsichtet und guckt, was ist wirkungsvoll, was ist nicht wirkungsvoll. Da sind auch alternative Heilmethoden untersucht worden im Bereich der Angststörungen. Da hat man keine wirklichen Erfolge nachweisen können, auch weil es sicher keine ausreichenden systematischen Studien dazu gibt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor bei diesen alternativen Methoden ist der Effekt der Suggestion. Da kann ganz viel passieren, was Menschen erleben, was durch Suggestion entsteht oder durch auch Placebo-Effekte können auch zustande kommen. Also Effekte wie bei Medikamenten, wo man eigentlich eine Zuckerpille gibt und nur weil man dran glaubt, dass es hilft, hilft es dann auch. Also diese Effekte spielen dort, glaube ich, eine große Rolle. Mhm. Und ich glaube auch, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil es dort auch Möglichkeiten oder Methoden gibt, die nicht in die richtige Richtung gehen und die tatsächlich auch nicht wirklich zum Erfolg führen. Hm.
Herr Müller, haben Sie sich mit solchen Methoden beschäftigt, die nicht schulmedizinisch sind? Kinesiologie, ich gehe mal so weit, haben Sie versucht zu meditieren, um ruhiger zu werden?
Das ist ja in der westlichen Psychotherapie mittlerweile fest integriert. Also Meditation, Achtsamkeit, all das, was irgendwie so tatsächlich...
Yeah.
Jetzt also mal ganz laienhaft gesprochen, aus dem Buddhismus entliehen ist, es ist angekommen und es ist hochwirksam und für mich eins der probatesten Mittel, um gerade eine Panik halt durchzustehen.
Mhm. Sie lassen eben Herr Olsen wollte noch was sagen.
Ja.
Also das wollte ich einerseits nur unterstützen, das Thema Achtsamkeit hat Eingang gefunden, auch in der modernen Psychotherapie und ist hochwirksam bei vielen verschiedenen Problemen, vor allem wenn es um Grübeln, auch um Ängste geht, dass man lernt, sich von den Gedanken und von den Gefühlen zu distanzieren, aus einer Beobachterperspektive diese wahrnimmt und dann sozusagen anders mehr Kontrolle darüber bekommt. Das ist sicher richtig. Ich würde aber gerne noch auf einen anderen Punkt kommen. Das ist was ganz alltäglich ist und das ist wissenschaftlich auch nachgewiesen und das ist auch in den Leitlinien inzwischen aufgenommen. Das ist der Sport. 3x pro Woche 5 Kilometer laufen hat einen wirklich guten Effekt, gerade bei Angststörungen.
Ja. Kann es auch schwimmen sein?
Kann auch schwimmen sein. Also alles, was Ausdauersport ist, ich glaube, das darf man nicht vergessen, wenn man jetzt so immer guckt, welche Methoden sind jetzt da angebracht, dass auch so ganz einfache Dinge wirklich helfen können. Das gibt es auch eine Erklärung dafür, nämlich weil Angstpatienten dazu neigen, sich zu schonen, weil sie vermeiden wollen, dass sie einen hohen Puls bekommen und dann wieder in die Panik kommen und dann einen schlechten Trainingszustand haben und dann viel, viel anfälliger sind für Panikattacken, als wenn man trainiert ist. Und deshalb ist Sport eine wirksame Methode.
Karl-Heinz Möller aus Schwerin. Herr Möller, Sie mussten ein bisschen warten, aber wir haben interessante Dinge hier besprochen. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ja, ich möchte Ihnen mal Folgendes erzählen. Ich wurde ins Krankenhaus eingeliefert mit Herzinfarkt und gleichzeitig auch jemand mit gleichem Vor- und Namen, Familiennamen. Die lagen beide nebeneinander. Ich hab's überstanden und er nicht. Meine Schwester wollte mich sprechen im Krankenhaus und rief dort an. Die Schwester sagte, ja, ich gebe ihm mal den Arzt und erteilte ihr dann mit, dass ich verstorben bin.
Also das war eine Verwechslung, die zu dramatischer Situation geführt hat. Wo sehen Sie die Verbindung zu unserem Thema Angst?
Ja, und seitdem habe ich laufend Angst, nachts Albträume hinzukommt, seitdem meine Frau vor 2 Jahren fahrlässig getötet wurde. Ich bin jetzt alleine so und kriege Zustände und immer das gleiche Thema. Die machen den Deckel zu, wenn ich das mal so als Laie sagen darf, dass ich da im Sarg liege.
Das Thema Tod, also was tun Sie denn für sich, um diese Ängste irgendwie für
ich
sich...
Ich bin Rollstuhlfahrer.
Ja.
Und naja, es gibt alles Mögliche in unseren Selbsthilfegruppen, aber das Thema Angst, ich habe es versucht auch schon mal irgendwie in der Selbsthilfegruppe jetzt hier anzustoßen, aber es tut sich nichts. Aber meine Frage jetzt an den Experten, wie kann ich dort selber aus diesem Tief rauskommen? Hm.
Herr Möller, wir haben ein Problem. Wir machen natürlich in dieser Sendung keine therapeutische Beratung, aber Sie haben ein Thema angesprochen, was wir schon auch, sagen wir mal, angesprochen haben, nämlich es geht um den Tod. Sie haben das so formuliert, Sie haben Angst davor, dass der Deckel zugeht. Welchen Zusammenhang gibt es, Herr Osen, wenn wir über Angst reden und Tod? Ist das zwangsläufig ein Zusammenhang?
Also die Angst vor dem Tod ist sicher was, was jeden irgendwie beschäftigt, und je älter man wird und je mehr man mit Krankheiten zu tun hat, desto mehr ist das Thema. Und wenn man dann noch in der Umgebung erlebt, dass Menschen sterben, dann ist das eine echte Aufgabe, Lebensaufgabe, mit diesem Thema zurechtzukommen. Und dass man da manchmal überfordert ist und das nicht mehr alleine schafft, das finde ich, ist ganz normal. Und in dem Fall, wie unser Hörer das eben berichtet hat, würde ich schon dazu raten, sich da auch nochmal professionelle Unterstützung zu holen, weil das sind auch schon sehr dramatische Erlebnisse.
Ich wollte Sie gerade ansprechen, Sie sind ja Schirmherr der deutschen Angst-Selbsthilfe, Nicolas Müller. Wäre das eine Anlaufstelle für solch einen Menschen?
Absolut. Also sowohl was Selbsthilfegruppen angeht, da bin ich sicher, dass es da mehrere in Hamburg und Umgebung geben wird, als auch was einfach, da gibt es Notfall-Hotlines, da gibt es Notfall-E-Mail. Mhm. Also das ist auch dann tatsächlich generationenübergreifend.
Wenn man jetzt googeln würde, deutsche Angst-Selbsthilfe, würde man das finden?
Genau, das ist auch, oder angst-selbsthilfe-ev.de. Dann landet man da. Was ich allerdings sehr interessant fand und auch an Herrn Olsen gerne weitergeben würde, ist ja die Tatsache, dass diese Angst, also ich meine, das ist ja eine ganz manifeste Angst. Man ist ja dem Tod von der Schippe gesprungen, quasi nach einem Herzinfarkt. Dass diese Angst aber erst eingesetzt hat, nachdem die Hiobsbotschaft fälschlicherweise an die Schwester weitergegeben wurde. Das spricht ja für ein unglaubliches Maß von Empathie. Ich meine, also das ist ja, also in meiner Wahrnehmung so, also dann natürlich war da eine Angst gegeben vor dem Tod, und die auch völlig berechtigt, weil offensichtlich am Herzen irgendwas schiefgelaufen ist. Aber dass die Schwester so reinspielt, finde ich, das also interessant. Klingt falsch, aber finde ich sehr bezeichnend, dass das halt eben Angst so eine Sache, dass Angst eine Sache ist, die so viele Faktoren haben kann. Das.
Gut, machen wir eine Klammer um die Geschichte des Hörers. Tanja Jericho aus Sundhagen. Guten Abend, Frau Jericho.
Hallo, guten Abend. Könnt ihr mich gut hören, weil eben der Empfang so schlecht war?
Ja, aber jetzt ist es prima.
Alles gut.
Schön. Okay, also ich arbeite mit Schülern, die in der Schule Schwierigkeiten haben, und das heißt, ich arbeite hauptsächlich mit Leuten, die in Mathe Schwierigkeiten haben. Das sind manchmal welche, die eine Rechenschwäche haben, aber auch manchmal, die ganz einfach irgendwie so Schwierigkeiten entwickeln. Und dann ist Mathe ja nun das traditionelle Angstfach. Also wenn Sie einen fragen, wie die Abiturprüfung waren, dann sagen Sie, aber Mathe, Oder Sie sind ganz erstaunt, wenn es dann doch ganz gut gelaufen ist. Also Mathe hat irgendwie dann ja quasi ein Talent dafür, das Angstfach immer zu sein. Und da gibt es auch eine Menge Schüler, die ja daraus dann so eine Prüfungsangst entwickeln. Also man kann natürlich einfach mal nicht ganz so gut vorbereitet in so einen Test gehen oder eine Klassenarbeit schreiben und dann das bisschen, was man noch konnte, auch dann noch in der Aufregung vergessen. Und dann hat man einen, so sein, dass die Schüler ein Blackout gehabt und ich wusste gar nichts mehr und so. Und wenn ich dann nachher nach der Arbeit mal gucke, wie viel denn dann noch da war, dann ist da auch nicht mehr viel da, dann ist das eigentlich kein Blackout gewesen. Aber wenn ich so eine Erfahrung, ich wusste es dann doch nicht mehr oder ich hab halt nicht gut genug gelernt und habe deswegen versagt, dann kann man, also erlebe ich manchmal manchen Schülern, dass sie dann sowas entwickeln wie so eine generelle Angst vor den Mathe-Tests, die sie eigentlich nicht entwickeln müssten. Das ist so eine bisschen selbstgestrickte Angst, die dann auch irgendwann generalisieren kann und irgendwann nicht mehr nur sich auf Mathe bezieht. Und dann ist es plötzlich dann auch noch Latein und Englisch auch. Und eigentlich waren die immer ganz gut in den Sprachen oder so.
Gut, nehmen wir mal den einen Fall, ob das tatsächlich die Angst ist, über die wir reden. Herr Osen, da sind das Wort Mathe, Frau Jerich, das ist ein Angstfach. Ja. Ist die Angst nicht berechtigt, wenn man weiß, ich habe zu wenig gelernt?
Ja, ein gewisses Maß an Angst ist dann sicher auch berechtigt. Aber die Frage ist natürlich auch, wie ausgeprägt ist es und wozu führt es? Und häufig spielen dann auch noch Ängste eine Rolle zu versagen oder wie stehe ich vor den anderen da, wenn ich versagt habe? Und dann kann es sein, dass es, wenn das einmal aufgetreten ist, dass beim nächsten Mal eine Erwartungsangst auftritt. Also jetzt wird es wieder so schlimm werden, das wird wieder so peinlich werden für mich. Und dann kann es sein, dass es generalisiert.
Frau Jericho, ist es so, dass Schule zunehmend angstbesetzt ist?
Oh, wissen Sie was? Also für meinen Bereich, ich arbeite ja nur im Raum Nordvorpommern, würde ich denken, ich finde, es nimmt schon zu, aber es ist halt nur ein kleiner Bereich, ob ich das so generell sagen kann. Ich glaube, da bin ich nicht, das kann ich, glaube ich, gerade nicht.
Gut, dann also, ich bin mal so mutig. Ja, sagen Sie mal.
Ja, aber gut, nee, wenn es wieder ist, dann sagen Sie erst. Ich würde noch gerne was anderes sagen.
Ja, machen Sie, Sie haben Vortritt.
Echt? Schön, lieben Dank. Ich wollte noch was anderes sagen. Hier gibt es ja nur einige Leute, die von ihren Ängsten erzählt haben oder auch Herr Müller, der da im Radio nun auftritt und sagt, hallo, ich habe hier ganz großes Problem gehabt, also ganz große Hochachtung davor, muss ich sagen. Das ist ja nun keine Schwierigkeit und keine Störung, die man einfach so erzählt. Es ist ja schon mittlerweile eher so, dass man sagt, ja, ich hatte einen Burnout oder was weiß ich was für Schwierigkeiten, aber Angststörungen gehören ja nur nicht zu den populären Störungen, die man einfach so kundtut und preisgibt und so. Also ich finde das echt mutig von Ihnen, ganz toll.
Das würde ich gerne aufgreifen, Frau Jericho. Das habe ich vergessen zu Beginn der Sendung, wollte ich Sie nämlich fragen, Herr Osen, über Angst reden. Wir haben alle den schönen Begriff in der deutschen Sprache. Du bist ein Angsthase. Ja. Ja? Das heißt doch aber eigentlich, wenn ich mich zu meiner Angst bekenne, zeige ich Schwäche.
Ja, leider ist es so. Tatsächlich, dass Angst häufig mit Schwäche verbunden ist. Und das ist auch oft das Problem der Patienten oder der Betroffenen, dass sie sich dann eben nicht mehr trauen, das auch tatsächlich zu äußern, wenn sie Angst haben. Aber in Wirklichkeit ist Angst ein ganz normales Gefühl. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, was zum Leben dazugehört. Und insofern kann, wenn man über Ängste spricht, auch eine Stärke sein.
Mhm. Herr Müller, Sie sind ein gestandener Kerl, wenn ich das so sagen darf.
Von außen, ja. Ja.
Schön, dass Sie das so sagen, weil Sie haben ein Buch geschrieben und haben gesagt, ich bekenne mich zu meiner Angst, mache das sogar in einem Buch öffentlich. Hat das Mut erfordert?
Ich glaube, dass es in den meisten Fällen Mut erfordert. Ich hatte die unglaublich komfortable Situation, das klingt jetzt absurd, aber durch meinen Ausstieg aus der Band und den offenen Brief, den ich daraufhin geschrieben habe und die Erklärung, dass schon viele Menschen darüber Bescheid wussten. Das heißt, ich habe das auch nie als Coming Out gesehen, ich hatte auch nie ein Problem damit. Mhm. Aber es gab halt schon so einen Informationsvorsprung. Ich weiß aber, und das ist tatsächlich, glaube ich, das Problem nicht unserer Zeit, sondern das Problem allein auch mit der negativen Konnotation des Wortes Angst, dass wie unglaublich schambehaftet das für einen Großteil der Patienten ist. Mhm. Dass da halt eben tatsächlich dass man Angst davor hat oder dass aus der Angst eine neue Angst wächst, dass man dadurch, dass man gewisse Bedingungen nicht erfüllt oder erfüllen kann, dass man dadurch halt eben in der Existenz bedroht ist, was ja auch stimmen mag. Aber da ist dann eben meiner Meinung nach im kompletten Gefüge und vor allen Dingen auch in der Information ein riesiges Defizit.
Mhm. Herr Osen, sind gesellschaftliche Bedingungen für Ängste verantwortlich?
Ich denke, dass sie dazu beitragen können. Ich würde nicht sagen, dass es sozusagen die Ursache ist von Ängsten, aber es gibt sicher bestimmte Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen, die dazu beitragen können, dass Angststörungen häufiger auftreten.
Haben Sie jetzt mehr Klienten in den letzten Jahren bekommen? Hat das zugenommen?
Nein, das kann ich nicht sagen. Das hat aber auch damit wahrscheinlich zu tun, dass sozusagen viel mehr Angststörungen zwischen dem ambulanten Sektor betrieben behandelt werden und wir im stationären Sektor die jetzt zumindest die Panikstörungen nicht mehr so häufig zu sehen bekommen.
Ein Kollege von Ihnen hat geschrieben, Angst ist in Deutschland die häufigste seelische Störung noch vor dem Alkoholismus und der Depression. Stimmt das?
Also wenn man alle Angststörungen zusammennimmt, ist ein Viertel der Bevölkerung betroffen. Da gehören aber auch so Dinge wie Spinnenphobie dazu. Und somit ist sie die häufigste psychische Störung, das ist richtig.
Mhm. Imke Rosika aus Smolbergen. Guten Abend, Frau Rosika.
Ja, guten Abend. Einen herzlichen Gruß in die Runde.
Dankeschön.
Danke.
Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich seit 15 Jahren mich mit meinen Ängsten beschäftige. Und ich habe das auch in Form von Büchern abgearbeitet. Ich bin gerade dabei, das zweite Buch über meinen therapeutischen Weg zu schreiben. Und ich kann Herrn Olsen auf der einen Seite zustimmen, dass ich sage, man muss vielleicht bei bestimmten alternativen Behandlungsmethoden ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber ich bin auch über die Psychokinesiologie gesund geworden.
Mhm. Ich habe eine Mail bekommen von Heinrich Schulte. Er schreibt, nach einer Panikattacke bleibt die Angst vor der Angst und eine Art Syndrom bzw. Teufelkreis, der wiederum zur Panik führen kann. Kennen Sie solch ein Gefühl, Frau Rosika?
Die das Angst kann ich absolut unterschreiben, ja.
Die Angst vor der Angst kennen Sie?
Ja, das kenne ich sehr gut.
Herr Müller?
Ich bin also dann eine Zeit lang, ich konnte nicht einkaufen. Ich bin im Grunde genommen ein halbes Jahr nicht aus dem Haus gegangen, weil ich tatsächlich einfach nur Angst davor hatte, dass ich wieder dieses Kribbeln in den Händen, die Symptome kriege, dass ich ohnmächtig werde und solche Geschichten. Und ich bin auch in die klassische Therapie gegangen. Ich habe auch Tabor genommen eine Zeit lang. Mhm. Und all das hat letztendlich nicht dazu geführt, dass ich an die Ursache meiner Angst gekommen bin. Und das ist letztendlich der entscheidende Schlüssel für mich gewesen, dass ich tatsächlich auch ins System, ins Familiensystem und auch über Generationen ins Familiensystem geguckt habe und da den Schlüssel gefunden habe für die Ursache meiner Ängste.
In Ihrer Lebensbiografie?
Ja.
Ich bleibe nochmal bei dem Satz, keine Angst vor der Angst. Sie haben vorhin gesagt, Herr Müller, Sie wissen, dass Sie immer wieder Panikattacken bekommen können.
Ja.
Was tun Sie dagegen, dass dieser Gedanke zum Beispiel jetzt nicht auftaucht?
Aktiv gar nichts. Mhm. Also Fakt ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der nächsten Sekunde tot vom Stuhl kippe, 50-50 zu der Wahrscheinlichkeit ist, dass ich in der nächsten Sekunde noch hier sitze. Das heißt, man muss tatsächlich lernen, man muss verinnerlichen, dass Angst oder eben, ja, bei mir ist es ja der Tod, eben, dass das eine Sache ist, die zu jedem Zeitpunkt passieren kann. Und wenn ich darauf warte, vertue ich so viel schöne Zeit damit, darauf zu warten. Das klingt jetzt sehr, sehr zweckoptimistisch. Mhm. Nee,
ich wollte es mal alltäglich konkreter formulieren. Wenn Sie wieder auf der Bühne stehen,
ja,
und Sie haben einen Auftritt,
mhm,
und kurz vor dem Auftritt kriegen Sie das Gefühl, hoffentlich passiert mir auf der Bühne keine Panikattacke.
Ja.
Was machen Sie dann?
Das ist eine hervorragende Frage. Ich gehe in mich und wie gesagt, rechne die Wahrscheinlichkeit aus und komme bei 50-50 raus und gehe raus und klopfe mir selber auf die Schulter und wünsche mir Glück. Fakt ist aber, dass ich so viel gelernt habe in den letzten Jahren, dass die Wahrscheinlichkeit eben nicht 50-50 ist. Es muss schon was passieren mittlerweile.
Herr Olsen, das klingt doch aber so, man hat die Panikattacken, sie sind irgendwo, schlummern sie in einem. Kann man einen Zustand therapieren oder erreichen, wo man sagt, ich werde das nicht wieder kriegen. Das ist jetzt vorbei, das habe ich geschafft. Ich werde keine Panik und keine Angst mehr bekommen in solch einer Situation.
Ja, also das hängt natürlich sehr stark jetzt vom Verlauf ab. Ich hatte vorhin schon mal diesen Fall geschildert von jemandem, der erstmals eine Panikattacke hat, das relativ schnell in den Griff bekommt. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder auftritt, relativ gering. Aber ausschließen kann man es auch nicht. In der Regel sind Angststörungen aber tatsächlich auch chronisch verlaufende Erkrankungen in den meisten Fällen, die in bestimmten Situationen immer wieder zu einem erneuten Wiederauftreten führen können, meistens unter Stresssituationen. In der Regel ist es aber dann so, wenn man Therapie gemacht hat, dass man es besser wieder in den Griff bekommen kann, dass man schneller wieder in den Griff bekommen kann und dass sie meistens nicht mehr so massiv auftreten. Also insofern kann man schon eine deutliche Besserung erreichen, aber dass man jetzt für alle Zeit gefeit davor ist, das ist eher die geringere Wahrscheinlichkeit. Mhm.
Wobei ich gerne sagen möchte, dass da wir immer von in den Griff kriegen sprechen und das natürlich, also was für mich bedeutet, man sucht sich einen therapeutischen Ansatz, man sucht Hilfe, man steht offen zu seiner Krankheit, was nicht heißt, dass man raus auf den Marktplatz muss und postulieren, dass man Angst hat. Aber dieses in den Griff kriegen war lange Zeit das, was mir exakt im Weg stand. Mhm. Nämlich quasi das Bändigen dieses Biestes. es war, ich weiß, Sie haben das schon früher angesprochen, aber der erste Tag oder der erste Moment, in dem ich bemerkt habe, okay, ich habe jetzt eine Panikattacke durchgestanden, ohne dass ich eine Blutdruckmanschette um hatte, ohne dass auch ich hab auch Tavor, Alprazolam, was irgendwie so in Amerika das als Hausfrauenheroin durchgeht, genommen. All das waren meine Strategien dagegen. Und irgendwann kam der Tag, an dem ich wirklich die Panik durchstanden habe. Und ich glaube, das war eine Initialzündung, die wirklich die Tür aufgetreten hat. Und
es ist 9:55. Bert Weingarten aus Hamburg ist noch am Telefon. Und Herr Weingarten, wir wollen niemanden verprellen, gar nicht abhängen. Guten Abend. Aber wir schaffen das.
Ja, guten Abend in die Runde. Guten Abend. Ich nehme Sie zurück in das Jahr 9/11. Das heißt, der Terroranschlag hatte sich gerade ereignet. Und in Hamburg war eine Taskforce eingerichtet worden, wo auch eben Amerikaner, FBI, auch andere eben zusammenkamen, weil ja doch Hamburg damals in dem Thema sehr stark involviert war, aufgrund der Herkunft der Täter teilweise. Und wir waren zu der Zeit eben recht stark unterwegs in Analytiken, Recherchen im Internet, Analysen etc. Da war der Staat zu dem Zeitpunkt noch nicht so stark aufgestellt. Und das führte natürlich zu den Wegen, dass wir dann auch gefragt wurden, beziehungsweise aus einem arabischen Staat gefragt wurden, wir haben hier ein Problem, wir haben hier einfach Personen, die wir nicht finden, könnt ihr uns da helfen? Und das führte eben dazu, dass wir in einer Gruppe, wo ich eben die Taskforce damals geleitet habe, in diesen, ich sag mal, arabischen Staat gegangen sind, dort eben Algorithmen entwickelt haben, eben Personen analysiert haben. Und das führte eben dazu, dass dann dort Personen eben, man wurde denen habhaft. Wir dachten am letzten Abend sozusagen, dass wir dort eine Art Abschiedsparty bekommen würden. Aber da dort eben in diesen Ländern auch die Scharia gilt,
war das eben ein sehr Herr Weingarten, ich schaue auf die Uhr. Wir haben das Thema Angst. Ja. Machen Sie es bitte kürzer.
Genau. Okay, kam eben dazu, dass dort nach der Scharia gerichtet wurde, wir dort anwesend waren und eigentlich alle, die dort aus Deutschland waren, eine Art massiven Kulturschock bekommen haben. Ja. Das heißt, es gab da hoch unschöne Bilder, die dazu führten, dass das, was der Vorredner dort ausführte, dass man eben, wenn man an diese Bilder denkt, dass man eben tatsächlich diesen unglaublichen Energieschub bekommt, sag mal, auf den Verteidigungsmodus sozusagen umsteigt und eigentlich auch solche Bilder einen mehr oder weniger nie wieder loslassen. Ich wollte sagen, wie ich damit umgegangen bin.
Herr Weingarten, ich mache da jetzt mal einen kleinen Schnitt, weil mir kommen die Sekunden, laufen mir davon. Aber ich würde gerne Ihnen schon noch was mitgeben von Herrn Osen. Kann es sein, dass man Erlebnisse hat, die einem so etwas einpflanzen, dass man zukünftig Angst hat?
Ja, das, was der Zuhörer eben schildert, das deutet eigentlich eher auf eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung hin, die nochmal eine eigene Kategorie darstellt, wo es dann immer zu belastenden Wiedererleben der traumatischen, als traumatisch erlebten Situation kommt.
Mhm. Wir haben eine Mail bekommen, das können wir noch ganz schnell abhaken, nämlich der Unterschied zwischen Angst, Furcht und Panik, Herr Osen. Jetzt sind Sie gefordert, definitorisch.
Dürfen wir beide?
Wenn Sie schnell sind, ja.
Na, wir gucken mal.
Angst. Nein, so viel Zeit haben wir nicht. Sagen Sie mal, was ist der Unterschied zwischen Angst und Furcht?
Also Angst ist was, was man in der Situation erlebt. Furcht ist etwas, was eher in die Zukunft gerichtet ist. Ich fürchte mich vor etwas, was auf mich zukommt.
Ja.
Und Panik ist dann eine massiv auftretende Angst in einer bestimmten Situation, die als eher unkontrollierbar erlebt wird.
Wunderbar. Nicolas Müller liest in Hamburg am 5.10. aus seinem Buch Ich bin mal eben wieder tot, wie ich lernte zu Angst mit der Angst zu leben, am 5.10. im Politbüro. Sind Sie aufgeregt vorher?
Das sage ich Ihnen dann.
Okay, wunderbar. Ja. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben, dass Sie den Mut gefasst haben, über Angst zu reden. Und vielen Dank, meine Herren, dass Sie heute Abend sich Zeit genommen haben zu diesem Thema. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir natürlich vor der Bundestagswahl, machen wir einen Themencheck, welche Partei vertritt welche Position. Dazu haben wir ein Forum ab 20.30 Uhr und danach haben Sie dann das Wort. Übermorgen, am Freitag, gibt es Logo. Und da beschäftigen wir uns nochmal aus wissenschaftlicher Sicht mit Angststörungen. Das am Freitag um 21.05 Uhr. Am Mikrofon war heute Abend Andreas Bohmann. Ich wünsche Ihnen eine angstfreie Nacht. Bis bald, machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.